Hat so ein bisschen Hall jetzt im Mikro. Ist das für euch okay? Ja, ihr Lieben, den Predigttext, über den ich heute mit euch nachdenken möchte, den finden wir im Matthäusevangelium, Matthäus 5, und da die Verse 13 bis 16. Und das ist auch der Text, den uns heute die Perikope vorschlägt. Und ich möchte mal direkt in den Text hineinspringen und möchte ihn lesen. Es ist bei mir in meiner Bibelübersetzung, das ist die Züricher Bibel, die ich heute mitgebracht habe, ist es auch wirklich so ein Abschnitt und die Worte sind, glaube ich, sehr vertraut. Der Abschnitt ist überschrieben mit die Jünger, das Salz der Erde und das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz seine Schärfe verliert, womit soll es salzig werden? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, preisen. Ja, soweit die Verse für den heutigen Predigttext aus der Perikope. Und wir leben ja alle in einer Zeit heute, die besonders ist, denn das Wissen, und zwar alles Wissen, was die Menschen jemals gesammelt haben, steht uns ja zur Verfügung. Und wir brauchen eigentlich nur einen Knopfdruck zu drücken und wir können alles ergründen. Und von daher erschließt sich auch der Text relativ schnell und leicht, und zwar auch in seiner wissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Tiefe. Es geht um Salz und um Licht. Und wenn wir dann nachgucken im Netz, dann wissen wir ganz schnell, Salz, und in Klammern muss ich hier sagen Speisesalz, ist eine chemische Verbindung Natriumchlorid, NaCl, gewonnen als Meersalz oder als Steinsalz. Naja, und da haben wir noch den zweiten Aspekt, das Licht. Und das Licht ist sozusagen der sichtbare Anteil des elektromagnetischen Wellenspektrums zwischen 400 und 700 Nanometer. Und das stellt sich uns als Farben dar, nämlich 400 Nanometer Violett-Blau-Bereich und 700 Nanometer der Rot-Weiß-Bereich. Und so können wir dann eigentlich, und dann wäre ich auch schon fast fertig mit der Predigt, diesen Vers für heute wissenschaftlich aufgeklärt übersetzen und darstellen. Und da steht dann Folgendes: Ihr seid das Natriumchlorid und der sichtbare Teil des elektromagnetischen Wellenspektrums für die Welt. Amen. Macht das Sinn? Nein, natürlich nicht. Was für ein Quatsch. Was für ein Quatsch. Denn Sprache und davon abgesehen biblische Sprache funktioniert so überhaupt gar nicht. Deswegen macht es Sinn, in diese Texte hineinzusteigen und sie mit einer anderen Brille zu betrachten. Und in der Tat sind diese Themenbereiche Salz und Licht Themen in der Bibel, die ein viel, viel schichtiges Spektrum haben. Der Text, den ich gerade vorgelesen habe, Matthäus 5, Verse 13 bis 16, sind nicht nur irgendein Teil der Bibel, sondern ein besonderer Teil der Bibel. Sie entstammen nämlich hier der Bergpredigt und sind damit zentraler Bestandteil der Verkündigung Jesu. Parallel gibt es auch in anderen Evangelien Anklänge an diese, vor allem an dieses Salzwort. Wir finden es unter anderem im Lukas-Evangelium, Lukas 14, Verse 34 und 35. Aber Lukas hat es hier nicht in die Bergpredigt hineingesetzt, sondern hat diesen Bereich rausgenommen und einen späteren Teil seines Evangeliums hineingefügt. Das Matthäus-Evangelium selber wurde ungefähr 70 nach Christus verfasst. Der Autor, so heißt es ja schon, ist Matthäus, oder wir kennen ihn aus dem Neuen Testament auch unter anderem unter seinem Namen Levi. Das ist dieser Zöllner, der seine eigene Berufungsgeschichte auch im Matthäus-Evangelium erzählt. Und er hat eine ganz besondere Perspektive mit seiner Erzählung, mit seinem Evangelium von Jesus. Er hat nämlich die Menschen im Blick, die sozusagen in der jüdischen Tradition zu Hause sind, aus dem Judentum heraus sich zu Christus bekehrt haben. Und sein Kernthema ist immer wieder dieser Abgleich zwischen jüdischer Tradition und dieser neuen Botschaft, der frohen Botschaft Jesu, und auch rauszukriegen, was ist hier besonders an dem, was Jesus über Gott sagt, in Abgrenzung zu der jüdischen Tradition. So viel zum Matthäus-Evangelium. Und Jesus spricht natürlich, gerade in den Evangelien finden wir das immer wieder, vielfach in sprachlichen Bildern, in sogenannten Gleichnissen, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen verstanden werden wollen. Und so wollen wir uns nochmal die beiden Aspekte anschauen, diesmal mit der anderen Brille, mit der Brille der Bibel und der antiken Welt. Da hätten wir zuerst das Salz. Und Salz ist bei uns so alltäglich, dass wir gar nicht mehr so eine Idee haben, was Salz eigentlich grundsätzlich bedeutet, vor allen Dingen in der antiken Welt. Da ist Salz tatsächlich ganz kostbar. Kostbar wie Gold. Man spricht von Salz auch von weißem Gold. Salz war unverzichtbar im Alltag. Es diente der Konservierung von Speisen. Das kennen wir heute noch unter dem Stichwort Pökeln. Fleisch, Fisch und so weiter. Also man konnte damit Speisen konservieren. Und wir müssen uns wirklich immer wieder bewusst machen, es ist eine Zeit, da gab es keine Kühlschränke oder irgendwie sowas, sondern alles war verderblich und musste irgendwie haltbar gemacht werden, um eben Speisen auch zu verwahren. Und natürlich ganz wichtig bis heute als Gewürz. Gewinnung und Handel von und mit Meersalz, gerade in Israel, ihr kennt das alle, das Tote Meer ist tot, weil es eben so salzhaltig ist. Und es gibt es heute noch zu kaufen, glaube ich, als totes Meersalz. Ne? Also einmal als Meersalz. Und das ist im ganzen Mittelmeerbereich bis heute, Spanien, Portugal, wird Salz gewonnen als Meersalz. Gibt es große Salzgärten, kann man besuchen, wenn man da unterwegs ist. Oder aber auch Steinsalz, also Salz, was im Gebirge bergmännisch gewonnen wird. Und die Gewinnung und der Handel mit Salz hat ganze Regionen wirklich nachhaltig reich gemacht. Wirklich reich gemacht. In der Bibel schlägt sich diese Bedeutung des Salzes nieder, denn die Bibel spiegelt uns natürlich auch die antike Umwelt. Und es gibt immer wieder auch Hinweise auf diese besondere Bedeutung. Da heißt es zum Beispiel, das Nötigste im Leben der Menschen ist das Salz. Und der Talmud sagt, eine Mahlzeit ohne Salz ist keine Mahlzeit. Und mal ganz ehrlich, ihr kennt das vielleicht alle, wer so auf dem Diätplan sitzt und so ganz ungewürztes Essen isst, das mag einen ernähren, aber es macht wirklich keinen Spaß und schmeckt überhaupt gar nicht lecker. Aber es hat eben noch eine darüber hinaus besondere Bedeutung, denn das Salz gehört auch immer zum Opfer dazu im Alten Testament. Speiseopfer sollen gesalzen werden und gleichzeitig bildet das Salz auch das Symbol des Bundes. Und da können wir zum Beispiel lesen, wie also Salz an keinem Opfer fehlen kann, so kann auch nicht Gottes Bund, weil das Opfer kann es auch nicht bei Gottes Bund, weil das Opfer sonst ohne Gültigkeit wäre. Also Salz gehört auch zum Opfer und damit zum Bund, zur Verbindung mit Gott. Und dann sind wir bei den Salzreden Jesu, die uns dann natürlich auch zu unserem heutigen Text führen. Und wir haben an verschiedenen Punkten im Neuen Testament Stellen, wo Jesus auch tatsächlich sich auf dieses Salz bezieht. Und so sehen Jesus zum Beispiel die reinigende Kraft von Salz und Feuer in Markus 9, Vers 49 und 50, wo es heißt, dass es die Jünger reinigen und stärken soll. Und natürlich gilt Salz, und da ist dieser Bezug zum Gewürz wieder auch, steht Salz natürlich immer wieder als Gewürz. Und da heißt es dann im Lukas 14, wo Jesus seine Jünger ermahnt, nicht fade und kraftlos zu werden. Und eben dieses Salz, dieses innere Salz in sich zu haben. Und das Salz steht dann auch für Jesu Worte selber. Also hast eine ganz, ganz breite Bedeutungsebene im Neuen Testament. Und dann haben wir eben auch die Zitate, die wir heute als Predigtvers haben, wo die Gemeinde beauftragt wird, Salz der Erde zu sein. Das Licht. Das Licht ist das zweite Bild, was hier verwendet wird in unserem Text. Und das Licht ist natürlich antik von besonderer Bedeutung, weil das Licht einfach Orientierungshilfe ist. Das ist es natürlich bis heute, aber in der Antike noch viel, viel stärker. Und wir machen uns auch hier nicht bewusst, wie dunkel die Nacht wirklich war, denn es gab kein elektrisches Licht. Das größte künstliche Licht, was man machen konnte, waren Lampen, und das zitiert der Text eben auch, Öllampen oder vielleicht Feuer, aber mehr Licht gab es nicht. Tag und Nacht waren dadurch sehr klar unterscheidbar, eben keine Zeit, wo man die Nacht zum Tage machen konnte durch elektrisches Licht. Und tatsächlich waren die Lichtquellen tagsüber natürlich die Sonne, ganz, ganz wichtig, aber nachts eben auch Mond und Sterne. Und das machen wir uns auch heute nicht mehr bewusst. Die Sterne sind auch in der Antike, und wir haben das jetzt gerade auch, waren noch unterwegs, Marlies und ich im Urlaub, haben das nochmal neu gelernt. Die Sterne waren eben auch Orientierungshilfen. Die Menschen haben sich tatsächlich in allen Zeiten an den Sternen orientiert. Und das hat nichts mit Astrologie zu tun oder Zukunft lesen oder so, sondern die Leute waren tatsächlich in der Lage, anhand der Sternbilder sich zu orientieren. Und es gibt, ihr kennt alle Pilgerwege, Jakobsweg, trifft man alle Nase drauf. Und wir haben jetzt neu kennengelernt und gelernt, dass es auch einen Sternpilgerweg gibt, wo Pilger tatsächlich auch nach Santiago de Compostela gelaufen sind und nachts gelaufen sind, um sich anhand der Sterne zu orientieren. Also auch hier ganz wichtig, das Licht als natürliches Licht, was Orientierung bietet. Und natürlich, wenn Licht so kostbar ist und wenig Licht spendet im Vergleich zu den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, dann wäre man natürlich dämlich, dieses Licht auch noch unter eine Schüssel zu stellen, sondern wenn man diese Funzel schon am Leuchten hat, dann bitte hoch aufstellen auf einen Ständer, dass es möglichst viel des Raumes auch erleuchten kann. In der Bibel finden wir auch hier wieder die Entsprechung in der Bedeutung, aber es geht hier noch viel, viel weiter, denn die Lichtsymbolik ist immer auch ganz eng mit Gott verbunden. Und ihr findet das sofort im ersten Mosebuch schon im Schöpfungsbericht, wo Gott im Grunde als Urheber des Lichtes genannt wird, der Tag und Nacht scheidet und so weiter. Also die ganze Natur, die Phänomene, die wir kennen aus der Natur, die haben natürlich auch ihre Ursache in Gottes Schöpfungshandeln. Gott hüllt sich im Licht, erscheint im Licht, und eine Gottesbegegnung findet sich immer auch im Abglanz der Personen durch ihr persönliches Strahlen und Leuchten. Wir denken hier an Moses, der Gott eben auf dem Berg Sinai getroffen hat und der dann nicht mehr ansehbar war, weil er so gestrahlt hat und geleuchtet hat. Jesus übernimmt als Sohn Gottes diese Lichtmetaphorik und macht damit deutlich, ich bin wirklich Gottes Sohn. Er legitimiert sich dadurch. Wir finden das im Johannesevangelium natürlich. Und dementsprechend sind die Christen Jesu Nachfolger auch immer wieder im Neuen Testament, vor allem in den Briefen, als Kinder des Lichtes genannt. Jesus benutzt diese Bilder von Salz und Licht für seine geistliche Botschaft. Und hier macht es wieder Sinn, beide Elemente nochmal durchzudeklinieren und zu schauen, welche Bedeutung gibt Jesus jetzt dem Salz und auch dem Licht. So wie das Salz die Speisen würzt und konserviert, und das ist jetzt Jesu Forderung an uns, wirken Jesu Nachfolger, Christen, in ihrem gesellschaftlichen Umfeld. Sie, die Christen, und da würde ich sagen, können wir fast sagen, wir als Christen, und das ist Jesu Forderung, vielleicht auch ein Stück Verheißung, wir machen eine Gesellschaft erträglich, genießbar, vielleicht sogar schmackhaft durch unsere Art und Weise unseres Lebens. Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass die Erinnerung an Gottes Wirken und Jesu Botschaft konserviert, erhalten, weitergetragen wird, tradiert wird. Und interessant ist, entgegen diesem biblischen Wort, kann das Salz tatsächlich seinen Geschmack nicht verlieren. Salz kann nicht geschmacklos werden. Salz schmeckt immer nach Salz. Aber es kann verwässert werden. Das heißt, ausdünnen durch Verdünnung mit Wasser. Licht, der zweite Punkt. So wie das Licht Orientierung bietet und weithin sichtbar ist, sollen, können, dürfen wir als Christen durch unsere Lebenspraxis Orientierung schenken. Orientierung an Gottes Werten und an Gottes Geboten vermitteln. Und damit macht Jesus eins ganz deutlich, nämlich, dass es nicht egal ist, wie wir unser Leben gestalten. Uns muss klar sein, dass unser Tun eine direkte Auswirkung auf unser Lebensumfeld hat. Im Positiven, vielleicht aber auch im Negativen. Im Positiven habe ich mal drei Punkte rausgesucht, wo wir ein Augenmerk darauf richten können sollten, aufgrund dessen, was Jesus und was die Bibel uns lehrt. Der erste Punkt ist Gottes Schöpfung. Und unser Verhalten sollte, muss auch diese Schöpfung in den Blick bekommen. Und wir müssen diese Welt als schützenswertes Gut wahrnehmen und dürfen, sollten uns auch dafür stark machen. Der zweite Punkt geht ins Gesellschaftliche. Als politisch verantwortliche Bürger dürfen wir uns gesellschaftlich engagieren, dürfen unsere Werte auch in den gesellschaftlichen Diskurs mit einbringen und sollten dies auch tun. Und als soziale Wesen sollten wir uns in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen investieren. In die Familie, in den Gesprächen, im Zusammenleben mit unseren Freunden, Nachbarn und Bekannten. In all diesen Lebensbereichen können wir als Salz und als Licht hineinwirken. Jesus nennt seine Anhänger, und damit würde ich uns mit hineinnehmen, nennt uns Salz und Licht der Welt. Und natürlich muss ich hier ein ganz großes Fragezeichen hintermachen, auch für mich selber. Was ist das für ein Anspruch? Und wo werde ich diesem Anspruch gerecht? Finde ich sehr problematisch. Während das Bild des Salzes in der Bibel eher rar ist, findet sich die Lichtmetaphorik häufig. Und wir haben in der Tat in dem Zitat, was ich gerade gelesen habe, im Matthäus-Evangelium in der Bergpredigt, einen Begriff im Urtext, der ein bisschen gedanklich an das anschließt, was ich zum Eingang etwas provokant gesagt habe. Matthäus benutzt hier den Begriff Phos. Und wenn wir Phos hören und Leute, die so ein bisschen Hintergrund auch haben, die hören vielleicht auch wieder was Naturwissenschaftliches heraus, nämlich Phos wie Photon. Das ist der physikalische Begriff für Lichtteilchen. Und da wären wir wieder in der Physik gelandet. Und damit lehnt sich Matthäus tatsächlich vordergründig an die Physik an. Aber dieser griechische Begriff Phos hat noch weitere Bedeutungen und die finde ich spannend. Und da merken wir, wie schon in einem Wort diese vielen Ebenen vorkommen. Nämlich die Bedeutung von Rettung, von Leben und von Glück. Also Lichtorientierung hat auch dann letztlich Auswirkungen auf unsere Rettung, auf unser Leben, auf unser persönliches Glück. Und dazu passt ganz gut das Jesuswort, was wir im Johannesevangelium finden, Johannes 8, Vers 12, wo er sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das wäre für mich schon die Kernantwort auf diese Frage, wie kann ich als kleines Teelicht Licht und Salz dieser Welt sein? Und die Antwort ist, durch meine Verbindung mit Jesus Christus und nicht aus mir selber heraus. Ich komme zum Schluss. Als Menschen, die in Beziehung zu Jesus stehen, spiegeln wir etwas von diesem Licht in unsere Umwelt hinein, indem wir Menschen ermutigen und Hoffnung spenden, indem wir Sinn in einer chaotischen Welt stiften und indem wir verlässlich und klar Orientierung geben. Und wenn wir das tun und in diesem Tun teilen wir unsere Hoffnung und Liebe und werden dabei zu Wegmarkierungen Gottes. Ich wünsche, dass wir unsere Beziehung zu Jesus so leben können, dass sie uns eine besondere Ausstrahlung verleiht. Ich wünsche uns, dass unsere Beziehung zu Jesus unser Leben würzt und schmackhaft macht und dass wir so in unsere Umwelt hinein leuchten können. Amen.